Halt euch fest, jetzt komme ich, hold on, I'm coming, singt Solomon Burke hier auf Radio Soul. Ja, meine Damen und Herren, eine interessante Buchvorstellung, unter anderem in Mödling, jetzt in den nächsten Tagen, am 23. November, bitte reservieren Sie sich diesen Tag, ein Donnerstag um 19 Uhr in der Stadtgalerie in Mödling. Das war nicht ein Anlass für die Grünen, dass sie zugleich auch mit dieser Buchpräsentation Chaos von Herrn Fabian Scheidler auch gleichzeitig einen Auftakt zu einer großen Initiative gestartet haben, nämlich, dass sie in ihrer Gemeinde die Gedanken der Gemeinwohlökonomie verbreiten. Also sie wollen in Richtung Gemeinwohlgemeinden etwas bewegen. Und ja, Herr Fabian Scheidler ist da der richtige Mann dafür, dass er die richtigen Informationen bringt. Herr Scheidler, ich habe Sie noch in der Leitung. Schön, dass Sie noch dabei sind.
Ja.
Chaos, haben wir gesagt, das ist Ihr zweites Buch, das Sie jetzt speziell vorstellen. Sie zeigen, wie die kapitalistische Megamaschine nach 500 Jahren Expansion in eine tiefe Krise geraten ist. Und ja, wir bewegen uns in eine chaotische Übergangsphase, die ein bisschen dauern könnte, aber der Ausgang könnte auch, naja, sagen wir mal, lichtvoll sein. Was gibt es denn so für Lösungsvorschläge oder Lösungsansätze, die Sie auch im Buch propagieren?
Ja, Sie haben ja schon die Gemeinwohlökonomie angesprochen, genau, die von Attac Österreich, Christian Felber und anderen entwickelt wurde. Das ist ein interessanter Ansatz, weil Sie genau das machen oder vorschlagen, was wir brauchen, nämlich die gemeinwohlorientierten, nicht profitorientierten Unternehmen zu fördern und diejenigen, die Raubbau treiben, im Grunde genommen zu benachteiligen und schrittweise aus dem Verkehr zu ziehen. Und das ist ein relativ radikaler Vorschlag auch, denn er beinhaltet auch, dass sich die Eigentumsverhältnisse mit der Größe von Unternehmen verändern. Das heißt, kleine Unternehmen haben die ähnliche Eigentumsverhältnisse wie vielleicht heute, aber wenn Unternehmen eine bestimmte Schwelle, ein paar hundert Mitarbeiter erreichen, dann müssen die Mitarbeiter mit über dieses Unternehmen verfügen. Aber das ist noch nicht alles, weil man kann natürlich sagen, man hat eine Rüstungsfabrik und die Arbeiter verfügen mit über diese Fabrik, die sind auch dafür, mehr Waffen zu verkaufen, weil das ihre Arbeitsplätze sichert. Wir brauchen also noch einen weiteren Teil in der Kontrolle von diesen Unternehmen und das sind weitere Stakeholder, also Leute, die betroffen sind von den Entscheidungen des Unternehmens, also die Leute in Krisengebieten zum Beispiel, wo die Waffen hingeliefert werden, die brauchen einen Anwalt, der da drin sitzt und letztlich sagt, so geht es nicht. Also Rüstungsbetriebe muss man meines Erachtens letztlich komplett aus dem Verkehr ziehen oder großenteils, aber anderen Unternehmen ist es ein bisschen komplexer. Da muss man aber dafür sorgen, dass diese Unternehmen sich eben am Gemeinwohl ausrichten, eine Gemeinwohlbilanz vorliegen statt einer reinen Finanzbilanz, die darüber Auskunft gibt, was sie sozial und ökologisch so treiben. Und anhand dieser Gemeinwohlbilanz entscheidet sich dann, kriegen die öffentliche Aufträge, nur bei einer guten Gemeinwohlbilanz, wie viel Steuern zahlen die? Sie zahlen umso weniger Steuern, je besser ihre Gemeinwohlbilanz ist. Kriegen sie Kredite zu günstigen Konditionen und auch das nur bei einer guten Gemeinwohlbilanz. Und diese Vorschläge, glaube ich, würden tatsächlich, wenn man sie irgendwann umsetzen könnte, ist natürlich ein sehr langer Prozess, die Wirtschaft vom Kopf auf die Füße stellen. Das heißt, dass die gemeinwohlorientierten Unternehmen die Vorteile haben und die Raubbau betreiben nicht.
Das Bruttosozialprodukt ist nicht das Wichtigste, sondern das Bruttosozialglück, so würde es der Kaiser von Bhutan sagen. Ich habe das einmal aufgeschnappt. Das Bruttosozialglück gefällt mir gut. Also es geht mehr als um Wirtschaft und nur um Profit, sondern dass man halt auch soziale, ökologische Aspekte mit einbezieht natürlich. Ja. Gut, also Gemeinwohlökonomie hier zu sensibilisieren ist einer der Möglichkeiten. Was verstehen Sie unter Tributökonomie?
Unter Tributökonomie verstehe ich, dass große Marktakteure und vermögende Personen ihren Reichtum gar nicht dadurch vermehren, dass sie irgendwelche Produkte am Markt verkaufen, sondern dass sie leistungslose Einkommen beziehen, zum Beispiel aus Eigentum. Hier in Berlin, wo ich lebe, haben sich die Mieten bei Neuvermietungen in vielen Bezirken in den letzten paar Jahren verdoppelt. Ja, das heißt, für dieselben Häuser, die hier oft seit 100 oder 120 Jahren stehen, können die Leute jetzt wegen der Nachfrage doppelt so viel Miete verlangen. Und dafür tun sie nichts Neues. Das ist also eigentlich kein Marktgeschehen, sondern aufgrund einer Wohnungsnot, einer radikalen Knappheit, können die Leute statt 6 Euro pro Quadratmeter 12, 13 oder 14 nehmen. Das sind also reine Tributgelder, die dazu da sind, Einkommen von den unteren und mittleren Schichten zu den großen Vermögensbesitzern zu kanalisieren. Das ist ein Teil dieser Tributökonomie. Patente sind auch so nur ein Teil. Immer mehr Teile der globalen Ökonomie sind mit Patenten belegt und das führt auch dazu, dass die Inhaber dieser Patente tatsächlich mit einem Geldsegen ständig beschüttet werden und viele andere dafür bezahlen müssen. Die Subventionen sind auch Teil der Tributökonomie. Unsere gesamte Autoindustrie, unsere Ölindustrie und vor allem auch unser Bankensystem würde ohne billionenschwere Subventionen überhaupt nicht mehr existieren. Alle unsere Großbanken und die hinter ihnen stehenden großen Vermögen, die Aktien davon haben, die das Kapital haben, die wären längst zusammengebrochen seit 2008, wenn nicht Billionen sowohl von den Regierungen als auch von den Zentralbanken da reingepumpt worden wäre. Und das nenne ich Tribut. Also diese Leute verkaufen eigentlich nichts am Markt, sondern lassen sich von der Allgemeinheit über Steuergelder oder über solche Grundrenten bezahlen.
Ja, wenn Sie sagen zum Beispiel, die Wohnungen werden teurer, dann passiert sehr schnell, dass das Einkommen nicht mehr für das Auskommen reicht.
Ja, sehr richtig. Und in Berlin zahlen die Leute, genauso wie in Hamburg oder München, inzwischen an die 50% ihres Einkommens durchschnittlich für das Wohnen. Und das lässt die Leute auch dann gefangen sein in einem Hamsterrad. Sie müssen immer mehr arbeiten, teilweise mehrere Jobs machen, um überhaupt diese Miete verdienen zu können. Und das treibt dieses ganze wahnsinnige Hamsterrad an. Und ich sage, wir müssen über Eigentum sprechen. Das heißt, Wohneigentum muss eigentlich in gemeinwohlorientierte, genossenschaftliche oder kommunale Strukturen zurückgeführt werden. Das deutsche Grundgesetz gibt viele Möglichkeiten. Das Grundgesetz in Deutschland ermöglicht mit Artikel 14 und 15 zum Beispiel Enteignung im Sinne des Gemeinwohls. Und das müsste man auch auf die Immobilien anwenden. Wie das dann genau funktioniert, ist wieder etwas komplizierter, aber es geht. Und es fehlt allein der politische Wille. Und da müssen die Bevölkerung eben dafür sorgen, dass sie nicht ihr Leben lang nur dafür arbeiten, die Reichen reicher zu machen und sich das Eigentum wieder aneignen.
Also die Mittelschicht und auch die arme Schicht definiert ihr Einkommen ja hauptsächlich über Arbeit. Das wissen wir, Industrie 4.0, das Schlagwort, auch die Arbeitsplätze werden immer mehr automatisiert. Viele Arbeitsplätze wird es nicht mehr geben in Zukunft. Natürlich wird es neue geben, aber wenn man Einkommen nicht mehr über Arbeit generieren kann, welche anderen Lösungsmöglichkeiten würde es da geben?
Ja, auf der einen Seite brauchen wir natürlich eine massive Arbeitszeitverkürzung. Ne? Also wenn Maschinen Arbeit übernehmen, kann das teilweise auch förderlich sein, wenn man die Arbeitszeit dann neu verteilt. Wäre ja eine gute Nachricht, dass wir denselben Wohlstandslevel mit weniger Arbeit erreichen können. Ne? Aber dafür müssen wir Arbeitszeit umverteilen, aber auch Einkommen umverteilen. Denn ein Krankenpfleger, der heute kaum mit einer vollen Stelle leben kann, dem kann natürlich nicht nur die Hälfte arbeiten. Der braucht also wesentlich mehr Gehalt. Das heißt, wir müssen die Einkommen umverteilen, die Reichen, die großen Vermögen massiv besteuern, um so etwas möglich zu machen. Mhm. Und dann gibt es natürlich auch noch andere Möglichkeiten. Es wird ja viel über ein Grundeinkommen gesprochen, zum Beispiel ein bedingungsloses Grundeinkommen. Und da gibt es sehr viele verschiedene Konzepte. Da muss man auch vorsichtig sein. Es gibt auch Konzepte, die sagen, ja, ein bedingungsloses Grundeinkommen, dafür streichen wir die Unternehmenssteuern, was zum Beispiel von dem DM-Chef dieser Drogeriemarktkette propagiert wird. Und ich glaube, das ist genau der falsche Weg. Nicht die Unternehmer, die großen Unternehmen entlasten dafür, sondern große Vermögen besteuern und dafür ein bedingungsloses Grundeinkommen in fairer Weise finanzieren. Das ist sicher als Ergänzung zur Arbeitszeitverkürzung sinnvoll.
Herr Fabian Scheidler, Ihr Titel, der Titel des Buches Chaos und der Untertitel Das neue Zeitalter der Revolutionen. Also Sie sprechen an, es wird grundlegende Veränderungen, Revolutionen, das wird es einfach brauchen, wir kommen nicht drum herum. Ich hoffe, die gehen friedlich über die Bühne, nicht so wie in der Vergangenheit oft. Ich glaube auch, dass wir in einer Zeit leben, wo Information auch über andere Kanäle funktioniert als über Einweg-Medien sozusagen. Und ja, durch das Internet, da ist schon irgendwie Hoffnung zu sehen, oder? Dass man sagt, es gibt eine friedliche Lösung, dass die Bürger verstehen, worum es geht und dass man sich auch vielleicht für einen guten Zweck, für ein gutes Ziel einsetzen kann, gemeinsam. Es geht doch irgendwo auch um die Gemeinschaft.
Ja, nur welche Gemeinschaft? Ne? Ich glaube, wir haben langfristig stehen wir vor einer Wahl, ob wir es mit einer rechten Revolution, wie in vielen Teilen Europas jetzt zu sehen, zu tun bekommen oder mit einer emanzipatorischen, positiven Revolution. Und da spielt das Internet natürlich eine wesentliche Rolle, aber auch das Internet ist ja keineswegs nur Träger von positiven, sinnvollen Informationen, sondern auch von sehr viel Hass, von sehr viel rechter Propaganda. Auch das findet im Internet statt. Das ist also alles andere als ein Automatismus, dass wir in eine positive Zukunft kommen. Im Moment geht der Zug sehr, sehr schnell nach rechts und das ist eine sehr, sehr gefährliche Entwicklung. Und ich glaube, dass es die Zeit gekommen ist, dass die Menschen, die sich für eine positive, soziale und gerechte Welt einsetzen, aufstehen und sagen, wir überlassen das Feld nicht den Rechten.
Wir sind fast am Ende der Zeit. Die Zeit ist unglaublich schnell vergangen. Wir haben jetzt nicht eine halbe Stunde, sondern fast eine ganze Stunde miteinander verbracht, Herr Fabian Scheidler. Es ist wirklich sehr spannend. Schön, dass Sie nach Österreich jetzt kommen. Wollen Sie uns vielleicht noch einmal die beiden Termine sagen, wann Sie bei uns sind?
Ja, ich bin am 22. November in der Hauptbücherei in Wien mit dem Filmemacher Erwin Wagenhofer zusammen, der Filme wie We Feed the World und Let's Make Money gemacht hat, um 19 Uhr. Und am 23. bin ich dann in der Stadtgalerie Mödling.
Wenn ich jetzt zum Schluss frage, ja, was könnten Sie unseren Hörern noch mitgeben, eine Botschaft, was wäre die?
Die Botschaft ist auch, dass in vielen Bereichen die Zeit eilt. Also in Bezug auf den Klimawandel haben wir vielleicht noch 10 Jahre Zeit zu verhindern, dass wir an eine unaufhaltsame, fatale Entwicklung kommen. Und es gilt jetzt, aus der Braunkohle auszusteigen. Es gilt jetzt, eine Verkehrswende auf den Weg zu bringen, weg von diesem übermäßigen, wahnsinnigen Autoverkehr hin zu öffentlichen Verkehrsmitteln. Dafür kann man sich jetzt einsetzen, dafür kann man sich jetzt stark machen, weil da schließen sich die Zeitfenster sehr bald.
Ja. Gut, Herr Scheidler, vielen Dank für dieses Interview. Ich bin sehr dankbar, dass Sie diese Themen aufgreifen und in die Öffentlichkeit tragen. Also ich finde das sehr wichtig.
Wunderbar, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, schön und viel Erfolg mit Ihren Büchern und einen schönen Aufenthalt in Österreich.
Ja, danke. Es gibt auch übrigens noch eine Website zum Buch, www.megamaschine.org. Da findet man Interviews und Videos und weitere Texte.
Alles klar. Wir schauen. Tschüss.
Ja, tschüss.
Soul.